Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz am Freitag, zu der ich herzlich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. In der Woche direkt vor Weihnachten, vielleicht nicht ganz überraschend, gibt es heute keine Termine des Kanzlers anzukündigen. Aber Frau Hoffmann hat trotzdem etwas Aktives mitgebracht und deswegen das Wort.
Genau. Guten Tag auch von meiner Seite. Wie Sie alle wissen, hat der Bundeskanzler zum letzten mehrfach deutlich gemacht, welche Entscheidungen für ihn noch in diesem Jahr Priorität haben. Dazu gehören die Entlastung von Beschäftigten und Familien, die finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets für das kommende Jahr und der Schutz des Bundesverfassungsgerichts. Umso erfreulicher ist es, dass diese Vorhaben nun vom Bundestag verabschiedet wurden und heute auch der Bundesrat zugestimmt hat, beziehungsweise beim Deutschlandticket gerade darüber befindet. Der Ausgleich der kalten Progression und die Erhöhung von Kindergeld und Kindersofortzuschlag sind ein deutliches Signal für die Menschen, dass sie mit Beginn des kommenden Jahres konkret finanziell entlastet werden. Wir lassen die Familien mit Blick auf die gestiegenen Preise nicht allein. Die weitere geplante finanzielle Absicherung des Deutschlandtickets für das kommende Jahr ist eine erfreuliche Nachricht für die Kunden des öffentlichen Nahverkehrs. 13 Millionen Frauen und Männer würden davon profitieren, Pendlerinnen, Azubis, Rentner. Zudem haben Bundestag und Bundesrat mit überwältigender Mehrheit beschlossen, das Bundesverfassungsgericht gegen politische Einflussnahme durch Extremisten und Populisten zu schützen. Aus Sicht der Bundesregierung und des Bundeskanzlers zeugt das von demokratischer Zusammenarbeit. Ziel des Gesetzes ist es, die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts dauerhaft zu sichern. Wir stärken den demokratischen Rechtsstaat und machen ihn krisenfest. Das war das, was ich gerne noch mal aktiv loswerden wollte.
Danke. Schließen sich daran Fragen an, Herr Rinke?
Ja, Frau Hoffmann, Sie haben jetzt die Punkte genannt, die verabschiedet wurde. Der Bundeskanzler hat aber noch einige mehr, glaube ich, zumindest als Hoffnungswerte gehabt. Vielleicht können Sie mal sagen, ob jetzt die Erwartung und die Hoffnung gestiegen ist, dass möglicherweise im Bundestag, wir haben ja auch noch Sitzungen im Januar und Februar, noch weitere Projekte beschlossen werden können und wenn ja, welche?
Ja, die Hoffnung besteht. Wir sind auch daran dabei im Gespräch, aber ich würde mich da jetzt nicht konkret einlassen wollen im Moment, denn das ist ja etwas, was jetzt noch in der Beratung ist.
Also wenn ich speziell bei einer Sache nachfragen darf, Mietpreisbremse, ist das dem Kanzler jetzt noch besonders wichtig, dass das klappt?
Ich möchte jetzt nicht so gerne eine Priorisierungsliste vornehmen sozusagen. Das, was das Kabinett noch beschlossen hat in den vergangenen Wochen, und die Mietpreisbremse gehört ja dazu, sind wichtige Projekte. Und der Bundeskanzler und die Bundesregierung haben die Hoffnung, dass das auch im Parlament noch möglich ist, da voranzukommen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu Fragen zu anderen Themen. Etwas wurde mir schon vorab genannt. Unter anderem damit beginnen wir das Telefonat des Bundeskanzlers mit Donald Trump. Dazu hat Herr Hebestreit eine Frage.
Ja, in dem Kontext, Elon Musk hat getwittert und geschrieben, Deutschland könne nur gerettet werden durch die AfD. Wie bewertet der Bundeskanzler die Aussage eines doch ja der engsten Berater von Donald Trump, dem künftigen Präsidenten der USA?
Ja, wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen und selbstverständlich gilt die Meinungsfreiheit auch bei X und wir würden uns da jetzt nicht kommentierend dazu einlassen würden, aber wir haben das natürlich zur Kenntnis genommen.
Nachfrage?
Kurze Nachfrage in Richtung BMI. Inwieweit sieht das BMI da auch eine Überschreitung von der Grenze, sozusagen Einflussnahme von außen?
Also ich würde es bei den Ausführungen der stellvertretenden Regierungssprecherin belassen. Also dem habe ich jetzt auch nichts hinzuzufügen. Danke.
Zu diesem Thema, Frau Gerhäuser.
Ich müsste da doch noch mal nachfragen, bitte, Frau Hoffmann. Denn es handelt sich ja um eine Person, die dem Menschen, mit dem Olaf Scholz telefoniert hatte, Donald Trump, sehr nahe steht und der auch in der künftigen US-Regierung das Ressort Regierungseffizienz übernehmen soll. Also es ist auch ein politischer Player. Betrachten Sie das als Wahleinmischung, zu sagen, only the AfD can save Germany?
Es ist ja nicht das erste Mal, dass Elon Musk deutsche Politik kommentiert auf X. Wir nehmen das zur Kenntnis, wir ordnen das nicht ein, wir bewerten das nicht.
Und es folgt auch nichts daraus, also diplomatische, kommunikative Schritte zumindest?
Wir nehmen das zur Kenntnis.
Herr Wiegold?
Ja, Frau Hoffmann, wenn Sie sagen, wir nehmen das zur Kenntnis, das heißt, es wird keine Konsequenzen geben und zum Beispiel der Bundeskanzler wird seinen Account auf X im gewohnten Maße weiter betreiben. Gilt das auch für alle anderen Regierungsaccounts auf dieser Plattform?
Also ich kann nicht für alle Regierungsaccounts sprechen, sondern nur für das, was wir vom BPA aus haben bei X. Und da ist es ja so, dass wir das immer wieder uns anschauen und bewerten. Und wir haben auch schon mal unserer Sorge Ausdruck verliehen, wie sich X in den vergangenen Jahren, speziell seit der Übernahme von Elon Musk, entwickelt hat. Das besorgt uns. Trotzdem kommen wir in der Abwägung immer wieder zu dem Ergebnis, dass wir auf X bleiben, auch mit dem Kanal des Bundeskanzlers und wir haben ja den Rechtsprecherkanal noch, dass wir bei X bleiben, weil es eben doch ein wichtiges Medium ist, um Menschen zu erreichen und zu informieren und auch erhebliche Nachteile mit sich bringt, wenn die Bundesregierung oder der Bundeskanzler auf relevanten sozialen Medien nicht vertreten sind.
Zusatz, ich würde die Frage dann gerne an andere Ressorts, insbesondere AA, BMVG, BMI, weiß ich jetzt nicht, richten, ob bei Ihnen der Auftritt auf X unverändert fortgeführt wird.
Wenn man mir das Mikro gibt. Ja, ich kann gerne anfangen. Also ich schließe mich da den Ausführungen der stellvertretenden Regierungssprecherin an. Auch wir stellen uns diese Frage immer wieder regelmäßig. Desinformation ist ein, und zumal ausländisch gesteuerte Desinformation, ist ein großes Problem. Ist ja ein Thema, dem wir uns auch sehr widmen. Und gleichzeitig können wir halt in unserem Kampf gegen Desinformation und unserem Informationsauftrag, den wir ja haben, gesetzlich auch haben, relevante Plattformen nicht einfach so nur den Akteuren überlassen, die dort anders unterwegs sind. Insofern eine Frage, die wir uns immer wieder anschauen, aber im Moment ist es auch so, dass wir weiter Kanäle auf X betreiben.
Auch im BMVG ist es so, dass wir eine stetige Neubewertung machen, kontinuierlich, und dem weiter habe ich nichts hinzuzufügen.
Das gilt auch für uns. Mir sind jetzt auch keine Pläne bekannt, dass wir uns auf X zurückziehen würden.
Herr Jolk war zu dem Thema.
Ja, Frau Hoffmann, es ging ja in dem Gespräch auch um die Ukraine. Ich weiß, dass Sie zum Inhalt nichts außer der
Herr Jolker, wenn es gab noch Herrn Rinke auf der Liste.
War das ist auch noch um das Tipp? Telefonat.
Das, ja, aber die Frage ist, bevor wir jetzt zum Thema Ukraine kommen, war das Herr Rinke bei Ihnen auch noch zum Thema Twitter? Genau, dann würde ich das vorziehen, wenn Sie einverstanden sind.
Ja, Frau Hoffmann, ich wollte auch noch mal nachfragen. Also Sie haben das jetzt alle geschildert, dass es wichtig ist, da zu bleiben. Aber wir hatten ja genau diese Debatte mit anderen weniger aussagekräftigen Äußerungen schon mal. Deswegen hätte ich noch mal ganz gerne nachgefragt, warum es keine Konsequenzen gibt, weil genau dieser Abwägungsprozess hat ja schon mal stattgefunden. Wenn sich jetzt jemand ganz klar nur für die AfD ausspricht, ist das nicht neuer Grad eine Einmischung in den Bundestagswahlkampf?
Also wie gesagt, es ist nicht das erste Mal, dass Elon Musk sich politisch äußert und auch die deutsche Politik kommentiert. Und was ansonsten kann ich vielleicht noch, aber das möchte ich jetzt nicht als direkten Kommentar verstanden wissen, auf den Digital Services Act verweisen. Das ist ja eine europäische Gesetzgebung, die auch in Deutschland umgesetzt wird, aber wo letztlich die Kommission diejenige ist, die da tätig wird. Und wo es ja auch um Regeln geht, die sich Plattformen selbst geben, die zum Beispiel auch Wahlkämpfe betreffen. Aber wie gesagt, darauf kann ich jetzt nur allgemein verweisen, ohne dass ich das jetzt auf den konkreten Fall unbedingt bezogen aber wissen möchte.
Genau deshalb muss ich nochmal nachfragen. Ich meine, es ist ja offensichtlich, dass sich Musk nicht an diese Vereinbarung hält. Also fordern Sie die EU-Kommission auf, dass jetzt gegen die Plattform vorgegangen wird?
Ich kann da jetzt nichts weiter sagen, als dass wir das zur Kenntnis nehmen. Aber natürlich gehen wir davon aus, dass der DSA von den Plattformen auch geachtet wird.
Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
Herr Jessen, das war auch dazu.
Frau Hoffmann, die Formulierung, wir nehmen das zur Kenntnis, ist ja eine sehr bewährte Formulierung, die im Klartext sagt, wir wollen dazu jetzt mal nichts sagen und machen tun wir auch nichts. Können Sie aber etwas dazu sagen, wie dieses zur Kenntnis nehmen tatsächlich aussieht? Ist das ein kopfschüttelndes zur Kenntnis nehmen? Wird innerhalb derer, die es zur Kenntnis nehmen, darüber diskutiert zumindest? Sollen wir darauf reagieren? Sollen wir agieren? Oder ist das nur ein stummes Lesen und Verarbeiten in einzelnen Köpfen?
Also sozusagen die lapidare Art, mit der Sie sagen, und tun werden wir da auch nichts, da fühle ich mich deutlich missverstanden. Ich habe ja ganz klar gesagt, dass wir besorgt sind über die Entwicklung, die die Plattform X nimmt und das, was sich dort tut. Und ich teile in keiner Weise Ihre Interpretation meiner Worte, dass wir das in irgendeiner Weise abtun und ad acta legen und uns nicht damit beschäftigen. Das ist mit zur Kenntnis nehmen nicht gemeint und da will ich nicht so verstanden werden.
Ja, das danke für Ihre Interpretation der Worte oder Auffassung. Aber zum Ausdruck zu bringen, dass man sich sorgt, ist ja noch etwas anderes als etwas tun. Deswegen, ich kann nur noch mal die Frage sagen, wenn Sie sich angucken, was da passiert, wenn Sie sich angucken, wie die Entwicklung ist, es ist ja eindeutig, dass Musk hier in den deutschen Wahlkampf eingreift mit seinen Mitteln. Wo ist der Punkt erreicht oder was sind die Kriterien dafür, dass Sie sagen, wir werden aktiv etwas machen über das Ausdrücken von Besorgnis hinaus?
Ich habe mich ja dazu geäußert, was hier zur Abwägung steht. Herr Wagner hat es auch noch mal unterstrichen. Es ist wichtig, dass wir auf diesen Plattformen, die viele Menschen erreichen und wo Debatten geprägt werden, als demokratische Kräfte, als Bundesregierung vertreten sind. Und gleichzeitig schauen wir mit Sorge auf das, was sich auf diesen Plattformen und speziell auch auf X tut. Und das ist eine Abwägung, die wir immer wieder mit großer Sorgfalt und im Bewusstsein der Verantwortung, die wir als Bundesregierung haben, hier treffen.
Gibt es genau zu diesem Thema nochmal, Herr Rinke?
Frau Hoffmann, ich versuche es nochmal etwas anders. Sehen Sie in der Äußerung von Herrn Musk eine massive Beeinflussung der Bundestagswahl?
Wie gesagt, ich möchte diese Äußerung jetzt hier von dieser Stelle aus nicht bewerten, sondern wir nehmen sie nur zur Kenntnis.
Und wenn ich nachfragen darf, was halten Sie eigentlich für einflussreicher, russische Desinformation oder die Äußerung von Herrn Musk auf X?
Das ist so eine Art von Quantifizierung, der ich mich jetzt hier, das möchte ich jetzt hier nicht machen, aber es ist ganz klar, dass wir russische Desinformation als ein bedeutende und für die Demokratie und für den Zusammenhalt in Europa gefährliche Form der hybriden Kriegführung sehen, dass wir uns dort in der Bundesregierung verschärft aufstellen, um dem zu begegnen, dass es enorm wichtig ist, die Resilienz innerhalb der Bevölkerung, das Bewusstsein für das, was Russland da macht, und nicht nur Russland, auch andere, aber vor allen Dingen Russland, zu schärfen, damit Menschen lernen, Desinformation von Informationen zu unterscheiden und vor allen Dingen Manipulation des Informationsraums auch zu erkennen. Und dass es auch wichtig ist, dass wir, und das geschieht ja dann vor allen Dingen eben im europäischen Rahmen auf der Grundlage des DSA, da auch gegenüber Plattformen, die das nicht ausreichend kenntlich machen, ahnden, dass wir da auch dann das in Frage stellen und dagegen vorgehen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir gerade im Hinblick auf die Bundestagswahl jetzt noch mal verstärkt mit Plattformen auch im Austausch sind, und da nochmal sehr stark dafür sensibilisieren, wie wichtig das ist, dass die Integrität der Wahlen dort nicht in Frage gestellt wird und gewahrt bleibt und dass eben gerade in dieser Zeit die Plattformen besonders sensibel für diese Manipulation des Informationsraums reagieren.
Herr Wiegold?
Ja, Frau Hoffmann, da Sie das Fass jetzt aufgemacht haben.
Doch.
Wo ist jetzt der Unterschied zwischen hybrider Kriegführung, Desinformation, Manipulation von russischer Seite und dem Vorgehen eines US-Oligarchen an dieser Stelle?
Also Desinformation ist Teil hybrider Kriegführung. Manipulation ist eine Art, wie künstlich Meinungen verstärkt werden auf in sozialen Medien durch Bots, durch unechte Accounts, wo vorgegeben wird, dass Meinungen von einer Vielzahl von Menschen geteilt werden, was aber gar nicht der Fall ist. Das ist also eine spezielle Form, das ist Informationsmanipulation. Und dagegen gehen wir vor, darüber klären wir auf. Und was Herrn Mast betrifft, das habe ich ja eben hier schon gesagt, nehmen wir das, was er da tut, zur Kenntnis. Und ich ordne das hier aber nicht jetzt noch weiter ein oder kommentiere das nicht.
Ja, pardon, bei russischer Seite sind Sie sehr schnell mit der Zuordnung. Bei dem Betreiber einer US-Plattform sagen Sie, das wollen Sie nicht bewerten. Das verstehe ich jetzt nicht.
Ich bin überhaupt nicht schnell mit der Zuordnung. Das ist ein Thema, was uns seit Jahren beschäftigt, wozu es wissenschaftliche Forschung gibt und sehr viel Regierungsarbeit. Das ist nichts, was hier mal eben schnell behauptet wird. Das ist, wir haben eine Taskforce dazu, wir haben eine Einheit dazu. Das ist in keiner Weise eine schnelle Behauptung hier.
Ich habe jetzt noch Herrn Jessen dazu und dann ist Herr Joikwa endlich mit seiner Frage auch dran. Herr Jessen?
Ihr Begriff von Manipulation verwirrt zumindest mich. Sie haben eben gesagt, ja, da sind dann Bots, da sind dann falsche Informationen. Dieser Begriff wurde erfunden lange, bevor es irgendwelche Bots, das Internet oder sonst was gab, sondern als von Menschen, von lebenden Menschen in der öffentlichen Darstellung von Sachverhalten diese verfälschend negativ dargestellt und beeinflusst worden. Genau das macht doch Herr Musk. Möchten Sie wirklich sagen, dass das, was Elon Musk da macht mit seinen Äußerungen, keine Manipulation sei in der klassischen Definition dieses Begriffs?
Ich verstehe überhaupt nicht, wie das jetzt sein kann, dass Sie so tun, als hätte ich irgendwas zu Herrn Musk gesagt. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich dazu nichts sage, dass ich das ausdrücklich nicht kommentiere. Ich habe es weder als Manipulation noch nicht als Manipulation eingeordnet und ich finde es jetzt auch schon nicht mehr ganz fair, dass Sie das mir jetzt wirklich das Wort im Mund umdrehen. Nein, ich habe das nicht kommentiert.
Sie haben auf die Frage zweier Kollegen reagiert.
Erklärt, was russische Manipulation ist.
Ja, was russische Manipulation sei.
Genau. Ohne Inhalt, Bezug zu Herrn Musk.
Inhalt der Frage war, was eigentlich die russische Manipulation unterscheide von dem, was Herr Musk macht. Das
daraufhin
ist eine berechtigte
habe ich
Frage.
Erklärt, was russische Manipulation ist und gesagt, dass ich mich zu Herrn Musk nicht äußere.
Ja, Sie möchten also nicht dazu Stellung nehmen, ob das, was Herr Musk macht, US-amerikanische Manipulation ist, nein?
Richtig, ich möchte mich zu Herrn Musk nicht äußern, genau.
Dann ist jetzt Herr Jörgwer an der Reihe.
Ja, eigentlich zu dem eigentlichen Thema des Telefonats. Also es gab eine sehr kurze Pressemitteilung dazu. Ich weiß, dass Sie aus dem Inhalt nichts preisgeben, aber die Frage, hat denn der Kanzler jetzt mehr Klarheit über die zukünftige Ukraine-Politik von Donald Trump?
Also der Kanzler hat ja jetzt zwei Telefonate geführt und er hat sich nach beiden Telefonaten, auch nach dem gestrigen, zuversichtlich gezeigt, dass die USA wie auch Europa die Unterstützung für die Ukraine fortführen werden und gleichzeitig eben mit Blick auf einen Waffenstillstand oder auf eine mögliche Friedenslösung, die aber ein fairer Frieden für die Ukraine sein muss, Das ist das, was der Kanzler aus beiden Telefonaten mitgenommen hat.
Eine Zusatzfrage. Deutschland-Trend von gestern sagt, dass in Deutschland ist die Zahl derer ziemlich stark gewachsen um 9 Prozentpunkte, die meinen, dass ein Frieden in der Ukraine nur durch Gebietsabtretungen der Ukraine an Russland zu erreichen sind. Nimmt der Kanzler diese Stimmung in Deutschland wahr und überlegt er sich auch, in diese Richtung irgendwas zu unternehmen?
Also selbstverständlich nimmt der Kanzler die Stimmung in Deutschland wahr. Für uns als Bundesregierung und auch für den Bundeskanzler ist allerdings das wichtige leitende Prinzip, dass das, was eine mögliche Lösung dieses Konflikts sein kann oder ein Schritt in diese Richtung sein kann, nicht über die Köpfe der Ukrainer hinweg entschieden oder auch besprochen werden kann, sondern dass die Ukraine letztlich die Ukrainerinnen und Ukrainer diejenigen sind, die entscheiden, wie eine Lösung aussehen kann für die Zukunft.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann machen wir weiter mit einem neuen Thema bei Herrn Polanski.
Vielen Dank. Die Frage geht ans Bundesfinanzministerium, wie bereits gestern angekündigt. Wir haben jetzt ja zum 1. Januar 5 Jahre Bonpflicht. Am 1. Januar 2020 wurde die eingeführt. Wie fällt denn die Bilanz des Finanzministeriums nach 5 Jahren Bonpflicht aus? Hat sich die Einführung gelohnt und lässt sich beziffern, inwieweit der Umsatzsteuerbetrug an Ladenkassen reduziert werden konnte?
Vielen Dank für die Frage, Herr Polanski. Zum ersten Teil, eine Bilanz kann erst nach der Evaluierung des Kassengesetzes Ende des Jahres 2025 gezogen werden. Im Rahmen dieser Evaluierung soll dann unter anderem auch die Wirksamkeit der Belegausgabepflicht untersucht und beurteilt werden. Die Belegausgabepflicht haben Sie auch schon angesprochen. Mittlerweile haben sich elektronische Belege in vielen Einzelhandelsgeschäften etabliert, sodass teilweise auch auf den Ausdruck von Papierbelegen verzichtet werden kann. Und viele Kundinnen und Kunden kennen diese Möglichkeit bereits von ihrem täglichen Einkauf im Zusammenhang mit der Nutzung von den entsprechenden Apps zum Beispiel. Und die Belegausgabepflicht ist ein wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung und gibt wichtige Hinweise auf die Manipulation von Kassensystemen. So viel vielleicht erstmal zu Ihrer Frage bezüglich der Bilanz. Und zur Bezifferung, nein, das lässt sich anhand valider Daten nicht beziffern, da Steuerhinterziehung, das sagen wir hier ja auch regelmäßig im Verborgenen stattfindet. Deshalb ist eine Bezifferung von dieser Stelle aus nicht möglich.
Nachfrage, ich verstehe richtig, es wird eine Evaluierung erfolgen. Wann wäre die oder für wann ist die geplant? Und es gab ja damals Zahlen, wo gesagt wurde, pro Jahr sind das ungefähr 10 Milliarden Euro, die dem Fiskus entgehen, dadurch, dass es eben keine solche Pflicht gibt. Von daher müsste es ja schon auch möglich sein, im gewissen Sinne, zumindest so in einem gewissen Maße auch Schätzungen abzugeben, was die nun gebracht haben kann, diese Pflicht.
Ja, zur Evaluierung, wie gesagt, die ist vorgesehen nach Ende des Jahres 2025. Einen konkreten Zeitpunkt kann ich dazu jetzt noch nicht nennen. Und hinsichtlich der Zahlen, die Sie jetzt genannt haben, dazu kann ich mich hier nicht äußern. Soweit ich weiß, sind das keine Zahlen von uns. Und dann kommentieren wir das von dieser Stelle aus ohnehin nicht. Sollten die Kolleginnen und Kollegen dazu noch etwas mir mitteilen können, würde ich das gegebenenfalls nachreichen. Aber wie gesagt, zu Zahlen können wir uns nicht äußern, weil grundsätzlich Steuerhinterziehung ja im Verborgenen stattfindet. Danke.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann sind wir bei einem neuen Thema bei Herrn Wiegold.
Ja, die Frage an Auswärtiges Amt, Bundesinnenministerium, gegebenenfalls Verteidigungsministerium. Stichwort Yipeng 3. Da hat ja, war das schon vorgestern, der dänische Außenminister gesagt, es sei eine Vereinbarung getroffen worden zur Untersuchung oder wie auch immer an Bord dieses Schiffes. Gestern hat das deutsche Bundespolizeiboot Potsdam im Shuttleverkehr zwischen dem dänischen Hafen Grenaa und dem Liegeort der Yipeng 3 Material, Personen, was auch immer, hin und her geschattelt. Vielleicht können Sie mal sagen, wie das aussieht, unter dem Vorbehalt, dass Sie über die laufenden Ermittlungen aus ermittlungstaktischen Gründen nicht wirklich Auskunft geben können. Aber vielleicht können Sie sagen, inwieweit Deutschland in die Untersuchung überhaupt einbezogen ist, außer mit Polizeibooten drumherum zu fahren. Danke.
Ich kann ja vielleicht mal anfangen. Es geht ja um das Schiff unter chinesischer Flagge, was im Verdacht steht, in einem Zusammenhang zu stehen mit einem beschädigten Datenkabel da Mitte November. In der Tat, wie Sie sagen, gibt es dort ja Ermittlungsverfahren von Finnland und Schweden. Wir haben ja als Auswärtiges Amt gegenüber der chinesischen Seite mehrfach deutlich gemacht, dass es eine Aufklärung dieses Vorfalls braucht und dafür eben auch eine Kooperation von chinesischer Seite. Das war auch Teil der Gespräche, die Außenministerin Baerbock da kürzlich in Peking geführt hat. Und in der Tat zu den konkreten Ermittlungen, die da jetzt auf europäischer Ebene laufen, müsste ich an den Kollegen des BMI abgeben.
Also ich kann das gerne bestätigen, dass die Bundespolizei sich gestern in enger Kooperation mit China, Schweden, Finnland und Dänemark an einer sachkundigen In-Augenscheinnahme beteiligt hat auf diesem unter chinesischer Flagge fahrenden Frachter Yipeng 3. Dort hat es, wie gesagt, diese sachkundige In-Augenscheinnahme gegeben. Es hat informatorische Befragungen von Besatzungsmitgliedern gegeben. Das steht, wie es der Kollege Wagner schon gesagt hat, im Zusammenhang mit der Beschädigung am Unterseekabel. Die Bundespolizei hat dazu Vorermittlungen eingeleitet und wertet jetzt das aus, was sie dort gestern gesehen hat, was sie gestern von den Mitgliedern der Besatzung erfahren hat. Und diese Auswertung müssen wir jetzt abwarten.
Zusatz ist diese Befragung oder sachkundige Augenscheinnahme, war das sozusagen ein gemeinschaftliches Vorgehen mit anderen europäischen Ländern oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also wie ich gerade sagte, gab eine enge Kooperation, auch eine sehr konstruktive Kooperation, sowohl mit China als auch mit Finnland, Schweden und Dänemark.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Gibt es Fragen noch zu anderen Themen? Herr Tufignir?
Eine Frage zum Thema Israel. Schweden hat seine Zahlungen an das Palästinenserhilfswerk UNRWA eingestellt. Der Hintergrund ist, dass Israel ab Ende Januar die UNRWA verbietet, auf seinem Territorium tätig zu sein. Plant Deutschland einen ähnlichen Schritt?
Vielen Dank, Herr Tufignir. Ich habe diese Meldung auch gesehen. Ich kann auf das verweisen, was wir hier immer wieder gesagt haben, dass UNRWA ja eine wichtige Rolle spielt bei der Versorgung der Palästinenserinnen und Palästinenser in Gaza, aber eben auch im Westjordanland, auch im Ostjerusalem, wenn es geht um Fragen wie humanitären Zugang, aber eben auch Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung. Insofern macht UNRWA da eine wichtige Arbeit und ich kann mich hier jetzt nicht sozusagen kommentierend einlassen zu Maßnahmen anderer Länder.
Das war jetzt nicht die Kommentar zu den Maßnahmen der anderen Länder, sondern planen Sie einen ähnlichen Schritt oder würden Sie Ihre Zahlung weiterführen? Weil ab Ende Januar darf ja UNRWA nicht mehr tätig sein.
Ich habe nichts zu in der Hinsicht hier jetzt heute zu verkünden.
Herr Jessen dazu?
Ja, wie schätzen Sie, auch das wurde in der Vergangenheit gelegentlich gefragt, wie schätzen Sie aktuell die Rolle UNRWAs ein bei der Versorgung der palästinensischen Bevölkerung? Vor allem im Hinblick auf eine drohende Hungersnot, die ja von Hilfsorganisationen als realistisches Szenario beschrieben wird.
Naja, der Zugang, der humanitäre Zugang in Gaza ist schwierig, alles andere als einfach und die Lage katastrophal. Ich kann Sie nochmal verweisen auf das, was die Außenministerin gestern zu dem Thema auch gesagt hat. Das Statement finden Sie bei uns auf der Internetseite. Wie gesagt, UNRWA spielt eine wichtige Rolle, aber im Moment ist es eben so, dass es viel zu wenig Zugang gibt. Es gibt nicht genug Grenzübergänge, es gibt nicht genug Möglichkeiten für Laster dort rübergebracht zu werden. Die Verteilung in Gaza selbst ist eine riesige Herausforderung. Das hat zum Teil mit Plünderungen zu tun, mit auch kriminellen Plünderungen von Hilfskonvois. Das hat natürlich aber eben auch mit der Sicherheitslage zu tun. Und insofern ist bei dem Thema ganz wichtig, und das ist ja auch unser Appell an die israelische Regierung, dass die israelische Regierung alles dafür tut, zumindest in den Zonen, die sie direkt kontrolliert, dafür zu sorgen, dass humanitäre Güter verteilt werden können, dass der Zugang verbessert wird und dass eben auch mehr humanitäre Hilfe nach Gaza reinkommt.
In der Vergangenheit war es, als UNRWA nicht arbeiten konnte, durfte, also seine, wenn man so will, Finanzblockade gab, hat Deutschland Teile seiner finanziellen Leistungen an andere Hilfsorganisationen, die in der Region tätig sind, gegeben. Erwägen Sie, so etwas jetzt wieder zu tun?
Also wir arbeiten tatsächlich ja mit einer Vielzahl an Hilfsorganisationen, sei es internationale Nichtregierungsorganisationen oder sei es eben Organisationen der Vereinten Nationen zusammen. Wie gesagt, ich habe jetzt hier heute keine Pläne an einer irgendwie gearteten Anpassung unserer Kooperation mit UNRWA zu verkünden. Aber wir sehen eben mit großer Sorge, dass es diese Pläne gibt, UNRWA da nicht mehr in der Art und Weise arbeiten zu lassen, wie es notwendig wäre. Die humanitäre Versorgung in Gaza, aber eben auch im Westjordanland, die Arbeit von UNRWA ist essentiell und es ist wichtig, dass sie fortgesetzt werden kann.
Ich kann vielleicht in dem Zusammenhang nochmal auf die Ergebnisse des gestrigen Europäischen Rates auch verweisen, wo das, was Herr Wagner eben hier für die Außenministerin gesagt hat, eben auch nochmal unterstrichen wird, nämlich die tiefe Besorgnis also der Bundesregierung, aber eben auch unserer europäischen Partner über eben diese Gesetze, die darauf abzielen, die Zusammenarbeit der israelischen Behörden mit UNRWA zu beenden und die Arbeit von UNRWA in den palästinensischen Gebieten unmöglich zu machen.
Nochmal Herr Jessen.
Ja, Herr Wagner, erfüllt das, was Israel mit der verkündeten, ich nenne es jetzt mal, Aussperrung von UNRWA tut, wissend, und auch das weiß die israelische Regierung, welche Bedeutung UNRWA bei der Versorgung der Bevölkerung hat, erfüllt das die Kriterien des Einsatzes von erzeugtem Hunger als Waffe in einer Auseinandersetzung?
Also ich glaube, wichtig ist zu sehen, dass UNRWA ja eine der wenigen Organisationen ist, die die logistischen Voraussetzungen erfüllt, effektiv humanitäre Hilfe in Gaza zu leisten. Insofern machen sie da eine wichtige Arbeit. Nochmal, die Gesetzesbestrebungen, die es da ja in der Knesset gab, sind inakzeptabel und UNRWA muss diese Arbeit auch leisten können. Wir konzentrieren uns eben darauf, dass humanitäre Hilfe effektiv nach Gaza reinkommen kann. Da spielt UNRWA eine wichtige Rolle, spielen andere Organisationen aber eben auch eine wichtige Rolle. Und zu dem Kern Ihrer Frage, wir haben ja, und das hat die Außenministerin gestern ja nochmal gesagt, sehen die katastrophale Lage, die in Gaza ist, die 2 Millionen Menschen, die dort unter wirklich unmenschlichen und kaum vorstellbaren Bedingungen leben und jeden Tag wieder fürchten müssen, dass nicht nur ihr Hab und Gut, sondern dass sie ihr Leben verlieren. Insofern ist es ganz wichtig, dass die israelische Regierung ihre Militäroperation da anpasst, dass mehr humanitäre Hilfe reingelassen wird. Es ist ebenso wichtig, dass die Bemühungen um den Waffenstillstand, die es ja gibt, vorankommen, wir endlich zu einem Waffenstillstand kommen, weil es befinden sich ja auch immer noch deutsche Geiseln in den Händen der Hamas, die freigelassen werden müssen. Und wir müssen natürlich auch in eine Situation kommen, wo wir wieder über eine Zukunft Gazas nachdenken können. Man kann sich im Grunde, wenn man sich das Trümmerfeld im Moment dort anschaut und den Zustand der Menschen dort anschaut, ja kaum vorstellen, wie eigentlich eine Zukunft für diese Menschen aussehen sollen. Und an all diesen Strängen arbeiten wir. Dazu gibt es Kontakt mit der israelischen Regierung. Die Außenministerin hat gestern nochmal mit ihrem israelischen Amtskollegen telefoniert. Und insofern widmen wir uns mit dem mit großer Kraft weiterhin.
Ja, Sie haben den Kern meiner Frage benannt, ihn aber nicht beantwortet, finde ich. Ich wiederhole sie deswegen. Erfüllt das, was Israel macht mit dem Arbeitsverbot für UNRWA, mit dem Aussperren, mit dem bewussten Inkaufnehmen, dass dadurch Hunger erzeugt wird, erfüllt das Kriterien des Einsatzes oder der Erzeugung von Hunger als Waffe?
Herr Jessen, Sie wissen ja, und das haben wir hier auch schon öfter besprochen, dass diese völkerrechtlichen Einschätzungen ja Gegenstand auch verschiedenster Gerichtsverfahren vor internationalen Gerichten ist. Und ich würde das diesen Gerichten überlassen, diese Einschätzung vorzunehmen.
Und Herr Tufik Nia noch mal zu dem Thema.
Stichwort Hunger als Waffe. Laut Human Rights Watch versperrt Israel den Palästinensern am Gazastreifen hauptsächlich den Zugang zu Trinkwasser. Das wäre ja ein Hinweis auch auf den Völkermord. Gibt es dazu schon eine Reaktion?
Ja, wir haben den Bericht gesehen und er führt sich ja ein in einer, ich hoffe, man kann mich trotzdem hören, ja, fügt sich ja ein in Reihe von Berichten von internationalen Menschenrechtsorganisationen, und diese Berichte sind natürlich erschütternd. Und ich glaube, es ist wirklich dringend geraten, dass die israelische Regierung sozusagen diese Vorwürfe aufarbeitet und sich denen widmet.
Dann wechseln wir nochmal das Thema und sind bei Herrn Hebestreit, dann Herr Jolkwa, dann Herr Rinke. Erst Herr Hebestreit.
Ja, vielen Dank. Frage an das BMI. Wir haben uns ja in den vergangenen Tagen, Wochen mit der Situation der Syrer auch hier im Land befasst. Die Frage ist, gibt es schon eine Entscheidung oder inwiefern gibt es schon eine Entscheidung für Kurzreisen von Syrern in ihr Heimatland, ohne ihren Schutzstatus zu verlieren hier?
Also, danke für die Frage. Vielleicht mal so angefangen. Wir schauen uns natürlich momentan auch mit Hochdruck sehr viele verschiedene Aspekte an, die die Situation der Syrerinnen und Syrer hier in Deutschland betreffen. Da spielt das Thema Rückreisen, auch kurzfristige Rückreisen, eine Rolle. Ich glaube, das Wichtigste ist weiterhin, dass wir sehr genau und sehr aufmerksam uns anschauen, wie sich die Lage in Syrien entwickelt, wie stabil sie ist. Wir haben weiter natürlich dort die Hoffnung auf Frieden und dann natürlich auch die Hoffnung, dass Menschen nach Syrien zurückkehren können. Die konkrete Frage, die Sie angesprochen haben, die besprechen wir gerade zusammen mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, wie wir auch kurzfristige Rückreisen möglich machen können oder ob wir das möglich machen können, ohne dass die Menschen hier ihren Schutzstatus verlieren. Ergebnisse kann ich da aber noch nicht präsentieren, aber diese Gespräche laufen und wir hoffen, dass wir da auch möglichst schnell zu einem Ergebnis kommen können. Das Wichtigste bleibt aber, dass wir uns die Lage in Syrien und die Entwicklungen dort anschauen.
Nur eine Nachfrage, das Vorhaben ist da, aber was heißt denn kurzfristig, weil die Menschen warten natürlich.
Den letzten Teil habe ich nicht ganz verstanden, sorry.
Die Frage ist wann, weil Sie sagen kurzfristig entscheiden, haben Sie da einen Horizont, weil wenn ist ja eine sehr dynamische Lage in Syrien im Moment auch.
Also ich habe jetzt keinen Zeithorizont. Ich habe, glaube ich, in einzelnen Medienberichten gesehen, dass es da heute noch was geben soll, das kann ich ausschließen. Aber es ist keine Sache, die jetzt noch mehrere Monate dauern wird.
Danke.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann Herr Jolkwa.
Ja, Frau Hoffmann, der russische Präsident hat gestern in seiner berühmten Pressekonferenz ziemlich viel über Deutschland geredet, über Helmut Kohl, über den Geburtstag von Gerhard Schröder, über die deutsche Souveränität. Nehmen Sie das auch einfach zur Kenntnis oder haben Sie einen Kommentar dazu?
In Wahrheit leider ja, genau. Wir nehmen das zur Kenntnis. Wir kennen dieses Format, das ja ein sehr, sehr langes Format ist. Und natürlich schauen wir uns die Äußerungen zu Deutschland mit besonderem Interesse an. Aber wir kommentieren das nicht. Das tun wir ja im Übrigen grundsätzlich nicht, dass wir jetzt die Pressekonferenzen anderer Staats- und Regierungschefs kommentieren.
Auch dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann Herr Rinke.
Ja, ich hätte eine Frage ans Wirtschaftsministerium, Frau Ungard. Der künftige US-Präsident Trump hat heute geschrieben, auf nicht auf X ausnahmsweise, sondern auf seiner Plattform, dass die Europäer jetzt massiv amerikanisches Öl und Gas kaufen sollen. Ansonsten, ich zitiere, gibt es Zölle und zwar ohne Ende, 3 Ausrufezeichen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob es bei Ihnen konkrete Pläne gibt, dass man die Käufe von amerikanischem LNG-Gas nach oben treibt.
Deutschland hat einen liberalen Gasmarkt. Das heißt, die Unternehmen machen die Verträge und nicht die Bundesregierung. Und das wird auch weiter so bleiben, dass die Unternehmen das entscheiden, wo sie einkaufen und nicht da, wo Ihnen das vorher gesagt wurde, sondern das ist eine freie Unternehmensentscheidung.
Darf ich nochmal nachfragen, wie groß ist denn die Sorge nach dieser Ankündigung, dass die deutsche Industrie
egal wie jetzt unsere Gasindustrie organisiert ist, dann doch überzogen wird mit Zöllen?
Sie kennen unsere Auffassung, was Zölle angeht. Wir sind hier im Gespräch mit der Europäischen Union. Zölle ist eine Frage, die auch europäisch gelöst werden muss. Wir sind hier im Gespräch mit der Kommission dazu. Und das, was aus den USA generell gesagt wird, das kommentieren wir nicht.
Du sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht?
Seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht und ich sehe auch sonst keine weiteren. Doch, Herr Jörgler.
Eine ganz kurze Frage, Frau Hoffmann. Wo wird denn der Kanzler Weihnachten verbringen? Bleibt er in Berlin oder fährt er kurz weg?
Oh, das kann ich Ihnen in Wahrheit gar nicht sagen. Ich habe zwar heute Morgen mit ihm telefoniert, aber das habe ich vergessen, ihn zu fragen.
Dann bleibt diese Frage unbeantwortet. Dann sehe ich für heute...
Ich habe ihm frohe Weihnachten gewünscht, aber genau. Wenn ich gewusst hätte, dass Herr Jörgler das fragt.
Dann sehe ich für heute keine weiteren Fragen. Ich weise nochmal darauf hin, dass auch die Bundespressekonferenz eine Weihnachtsruhe einlegt und wir nächste Woche keine Veranstaltungen planen. Deswegen die nächste Regierungspressekonferenz findet dann am 30. Januar statt. Also es gibt noch eine in diesem Jahr. Dann bleibt mir aber an dieser Stelle nicht nur einen schönen vierten Advent, sondern auch einen schönen Weihnachten zu wünschen. Und damit ist die Pressekonferenz für heute.
Dem schließe ich mich gerne an. Genau.